herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Leute, ich bin über diesen Vers nochmal so richtig gestolpert. Weil dieser Vers in sich einfach so herausragend ist und so anders ist, als wir das vielleicht eigentlich erwarten würden. Ja, man könnte meinen, Stephanus war irgendwie vielleicht ein extremes Beispiel, ja, dass irgendwie alleine für sich steht. Und jetzt, also man könnte meinen, ja, und jetzt leidet sozusagen die Gemeinde unter diesem einen Mann, der halt irgendwie ein bisschen zu extrem war. Aber es war eben genau nicht so, und das ist der Beweis dafür. Dieser Vers ist der Beweis dafür, dass die Gemeinde genau diese Kultur von Predigt des Evangeliums, von Bekenntnis zu Jesus geisterfüllt hatte. Weißt du, weil nämlich diese Gläubigen, diese ganz normalen Gläubigen, du und ich, ja, so wie du und ich, ja, die tun eben nicht das, was man vielleicht normalerweise von ihnen erwarten würde. In so einer Situation von, da ist jemand, der versucht, die Gemeinde auszurotten. Ja, also es geht um Leib und Leben, um Besitz, um Familien, um Kinder, um die Heimat. Und sie fliehen. Und weißt du was, man könnte meinen, hey, beim Fliehen, duckt euch lieber weg. Komm, lass uns lieber irgendwie, ja, jetzt halten wir uns ein bisschen still für eine Zeit. Ja, und dann kommen wir wieder. Weißt du? Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, Leute. Das Gegenteil ist der Fall. Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Ja, nicht traurig, entmutigt, depressiv, zerschlagen, sondern im Gegenteil, mutig, predigend. Und sie tun genau das, was sie letztendlich in diese Lage brachte, wo Stephanus ihr Vorbild war. Und das ist cool, das finde ich ziemlich cool. Und das macht deutlich, dass das auch so die Gemeindekultur war. So ist es, wie die Gemeinde unterwegs war. Daran wird es deutlich. Und jetzt möchte ich einen Gedanken noch mit reinbringen, der mich richtig krass angesprungen hat irgendwie in diesem Kontext. Weil Gott benutzt ja offensichtlich diese Situation der Verfolgung, um die Gemeinde in ihre ursprüngliche Bestimmung zu bringen. Oder vielleicht besser gesagt, einen Schritt weiter in ihre Bestimmung hineinzubringen. Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu seinen Jüngern gesagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem. Da waren sie. Da haben sie Gemeindebau gesehen, da haben sie Erweckung gesehen. In ganz Judäa, Samarien und überall auf der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Weißt du, die Gemeinde, die hat an dem Punkt diese Vision von Jesus bekommen. Jesus hat zu ihnen gesagt, Leute, das ist die Vision. Bis an die Enden der Erde. Das hat er seinen Jüngern vorher auch schon gesagt. Und dann ist die Gemeinde so unterwegs und sie erleben unfassbar krasse Sachen mit dem Herrn in Jerusalem. Wir haben ja auch schon Zahlen uns angeschaut. Ein Drittel der Stadt hat sich bekehrt und gehörte zur Gemeinde mit dazu. Und ja, die waren total beschäftigt damit und die hatten kein Konzept dafür, kein Strategiepapier dafür. Wie machen wir denn jetzt diese Vision, die Jesus uns gegeben hat? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, also das ist der Gedanke, der mich irgendwie bewegt. Ich glaube, die Apostel, die haben immer wieder daran gedacht, Jesus hat doch gesagt, an die Enden der Erde und wir hängen jetzt hier in Jerusalem fest. Weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke bei ihnen total präsent war. Ja, aber wisst ihr, was da sprach so viel dagegen? Kulturelle Barrieren, die theologisch noch nicht reflektiert waren. Hey, wir sind Juden. Wie können wir dann irgendwie weitergehen? Das war vielleicht nicht unmöglich, aber es war ein Fragezeichen. das sich später ja aufgelöst hat, ganz wundersam. Ja, da waren aber auch praktische Barrieren. Ey, wenn da auf einmal innerhalb von, weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren 15.000 Menschen zum Glauben kommen, ey, dann, die waren beschäftigt. Die waren in ihrer Situation total beschäftigt und total busy damit, Menschen zu jüngern. Die haben die Witwenverteilung und all die praktischen Dienste gehabt und all das. Und ich kann mir gut vorstellen, sie haben regelmäßig dafür gebetet, gesagt, Herr, wie kommen wir jetzt an die Enden der Welt? Aber sie hatten keinen Plan, wie das denn überhaupt gehen sollte, weil zu viel vor ihnen war und das irgendwie gefühlt unmöglich war. Versteht ihr, was ich meine? Und ich musste so irgendwie an uns denken als Q. Ja, wir haben auch, ich nehme mal den Punkt Gemeindegründung. Wir haben auch so diesen Punkt von Gemeindegründungsbewegung. Wir wollen nicht nur diese lokale Gemeinde gründen, sondern wir träumen und beten doch dafür, dass wir eine Gemeindegründungsbewegung sind. Ich glaube, wir alle würden davon träumen, im Norden Deutschlands, vielleicht sogar im Osten, im Nordosten Deutschlands, Gemeinde zu gründen. Wie cool wäre das, ja, wenn sich diese Gemeinschaft wirklich auch möglicherweise bald multiplizieren und reproduzieren würde. Wie cool wäre das? Haben wir eine Ahnung, wie das gehen kann? Ich bin total beschäftigt in den Dingen, die Gott mir gegeben hat. Ihr vielleicht auch. Ja, wir wissen nicht, wo wir teilweise Mitarbeiter herkriegen sollen. Wir wissen das nicht. Wir sind hier noch mit den Räumlichkeiten beschäftigt. Wir haben Food and More und wir überlegen, wie das weitergehen kann und so weiter. Und so. Weißt du, und ich habe gedacht, so, wir sind so ein bisschen, das ist interessant, ein bisschen wie in Jerusalem. Wir erleben gute Sachen, ja, ganz klar. Das ist ja toll, wie Gott uns geführt hat und all das. Aber Gemeinde, die nächste Gemeinde gründen, geschweige denn eine Gemeindegründungsbewegung, so ein bisschen, ich kann mich ja hineinversetzen. Wie haben die Apostel wohl gefühlt? Bis an die Enden der Welt? Hä? Und dann haben sie dafür gebetet, aber hatten keinen Plan, wie es praktisch gehen kann. Und ich habe früher öfters gedacht, und ich trete davon zurück, ja, die Gemeinde hat sich nett in Jerusalem eingerichtet. Habe ich wirklich gedacht früher. Und dann hat Gott Verfolgung benutzt, um sie rauszukicken in die Welt. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, diese Unterstellung, die ich vielleicht öfters mal gegenüber der ersten Gemeinde hatte, die sehe ich überhaupt gar nicht. Ich sehe eher eine sehr beschäftigte, sehr positiv aufgestellte, sehr bekenntnisorientierte Gemeinde in der Apostelgeschichte. Aber ich glaube, da waren einfach ganz viele Fragen im Raum. Wie kann das jetzt wirklich gehen? Und wundersamerweise nutzt Gott einfach Verfolgung und diese Situation, um das große Bild umzusetzen. Und jetzt ist meine Frage, welchen Teil hatte die Gemeinde da drin? Sie haben kein Konzept geschrieben, sie haben keine Strategie aufgesetzt, wie sie jetzt Samarien, Judäa und die Welt erreichen. Das haben sie alles nicht gemacht. Was war ihre Aufgabe? Und ich glaube, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das war genau die Mitte. Es war eine Treue da drin vorhanden, mit den Menschen zu arbeiten, die Gott ihnen anvertraut hat. Es war eine Treue da drin vorhanden, das, was Gott ihnen bisher gezeigt hat, umzusetzen, Jerusalem zu erreichen. Es war eine Treue vorhanden, in dem persönlichen Leben miteinander unterwegs zu sein. Es war eine Treue vorhanden. Denk mal an uns. Weißt du, sind wir in dem treu unterwegs, was Gott uns gezeigt hat? Ja, sind wir treu in den Punkten unterwegs, Leben im Geist wirklich als Beispiel in die Mitte unserer Gemeinde mit reinzunehmen? Sagen, wow, wir wollen das trainieren, miteinander unterwegs zu sein. Sind wir treu da drin, bei Food and More nicht aufzuhören, weil Gott uns das gezeigt hat, da draußen in diese Leute zu investieren, in unsere Freunde auf der Straße zu investieren? Sind wir treu da drin, ja, Gemeinschaft zu bauen, so wie Gott uns das hier gezeigt hat? Sind wir treu da drin? Und ich glaube, dass das ist, was diese Gemeinde in Jerusalem wirklich ausgemacht hat. Sie sind treu unterwegs gewesen in dem, was Gott bis jetzt gegeben hat. Und ist ja so eine große Frage überhaupt. Wie bringt Gott dich jetzt in deine Berufung? Wie macht Gott das, in Vision hineinzubringen? Es sind eben nicht, und da kommen wir wieder zurück zu diesem Gedanken, es sind eben nicht deine Planung, deine Talente. Es ist nicht deine Strategie und es ist auch nicht deine Beziehung. möchte er uns sagen heute, vielleicht benutzt Gott etwas, von dem wir niemals gedacht hätten, dass das genau der Schlüssel sein wird, um in die Vision hineinzukommen. Vielleicht ist es sogar Leid, das sehen wir hier. Leidvolle Krankheiten, Schwierigkeiten, vielleicht sogar geplatzte Träume. Vielleicht ist es genau das, was Gott manchmal benutzt, um in das größere Bild hindurchzubrechen. Und ich glaube, da sind wir, was so manche andere biblische Heldengeschichten angeht, ganz nah da dran. Und deswegen ist glaube ich, der Punkt, lasst uns heute unter die große Hand Gottes beugen. Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns ihm treu sein in dem, was er gezeigt hat. Und lasst uns ihm vertrauen, dass er das tun wird, was er gesagt hat zu tun. Denn seine Wege sind unergründlich. Wenn er sogar Verfolgung benutzen kann, um die Gemeinde in das hineinzubringen, wovon er von Anfang an gesprochen hat. Ja, vielleicht geht es dir heute auch gerade so. Du sagst, ja, irgendwie große Vision bekommen, aber alle Umstände sehen halt gerade anders aus. Keine Ahnung, ich bin vielleicht weiter davon entfernt, als ich jemals gewesen bin. Möchte ich ermutigen, geh treu weiter. Geh treu weiter in dem, was der Herr dir gezeigt hat. Mach keine Kompromisse. Nimm es nicht in deine eigene Hand, sondern lass er los, bleib treu in dem, was Gott dir gezeigt hat. Und er wird das zu seiner Zeit hervorbringen. In deinem Leben und in unserem Leben auch als Gemeinde. Und vielleicht ganz anders, als wir das uns vorgestellt hätten oder vorstellen könnten. Ich glaube, so war das auch in Jerusalem. Ich glaube, die Gemeinde damals, die hätte sich niemals vorstellen können, dass sie so auf diese Art und Weise das Evangelium in die ganze Welt tragen würden. Ich mag mir vorstellen, das war gar nicht auf ihrem Radar. Okay. Lass uns weitergehen. Die nächsten Verse. Einer von ihnen, also von diesen Gläubigen, die überall das Evangelium verkündeten, einer von ihnen war Philippus, also einer der Diakone, ihr Lieben. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. In jener Stadt lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und wurde von allen, ob jung oder alt, bewundert. Dieser Mann ist die große Kraft Gottes in Person, sagten die Leute. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen, unter ihnen auch der Zauberer Simon. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Hey, das ist doch der große Traum hier eines jeden Evangelisten. Also, weißt du, ich glaube, das ist so Daniel Kolenders absoluter Traum, ja. Vielleicht, weißt du, so überleg mal, Samarien, das ist eine Gegend, die jahrhundertelang von Götzendienst geprägt war. Jetzt lesen wir, dass die Stadt dort, ja, dass die ganze Stadt im Bann eines Zauberers war. Weißt du, dem sie nannten, das ist die große Kraft Gottes. Und jetzt kommt da einer dieser Leute aus der Gemeinde hin, in so eine Stadt, weißt du, die Jahrhunderte Götzendienst, jetzt die ganze Stadt diesem einen Typen gehuldigt hat. Völlig gottesfern und innerhalb von kürzester Zeit zerbricht dieses ganze Götzenkonzept und die Huldigung an Simon, ja, und die ganze Stadt war in Aufruhr, war voller Freude und Menschen ließen sich taufen Und es war eine richtige Erweckung dort. Ist es doch genial, ist doch ein absoluter Traum. Ja, stell dir vor, so unser Stadtteil, ja, da fängt einer an zu predigen, ne? Und auf einmal hört all das auf und Menschen massenhaft lassen sich taufen und so weiter. Und es ist eben, weißt du, der Punkt ist einer. Ja, das ist wie so eine Kontrastierung, so wie so ein Kontrast, der deutlich gemacht wird. Das eine ist Simon, den man als Person die Kraft Gottes nennt in der Stadt. Ja, und dann kommt Philippus. Aber Philippus, er predigt nicht irgendwie sich selbst, Lebensverbesserung. Weißt du, hey, wenn du, weißt du, dieser magische Trick, ja, hinter Magie und Esoterik steckt ja immer, hey, du investierst was und dann kriegst du was zurück, das dein Leben letztendlich besser macht. So ganz rudimentär ausgedrückt. Am Ende des Tages war das so das Prinzip bei Simon. Es ist ja beim Götzendienst insgesamt so, du gibst den Götzen was und dann, weißt du, und dann sorgen sie für dich und wenn du ihn nicht gibst, dann kriegst du Blitz, Donner und so weiter. Weißt du, aber diese ganze Stadt, die war da drin gefangen und es kommt eben nicht Philippus an und sagt, die nächste Health and Wealth Geschichte, ja, wo sie sagen, hey, Philippus sagt vielleicht, gib mir Geld und dann gebe ich euch magisch irgendwie die Kraft Gottes, überhaupt gar nicht, so wie Simon das macht, sondern was er macht, Lukas bringt das explizit auf den Punkt, er predigt die rettende Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus. Er predigt nicht sich selbst, sondern er predigt das Evangelium in seiner Reinform und Gott bestätigt das durch Zeichen und Wunder. Und ich finde das so hochspannend, weil die Predigt muss total radikal gewesen sein. Total. Und ich glaube, darin liegt auch die Kraft letztendlich. Weißt du, die Predigt war nicht, hey, super, Jesus ist für dich gestorben, der Herr liebt dich, denk mal drüber nach, tschüss. Versteht ihr, was ich meine? Sondern die Predigt war wahrscheinlich eher so was Feuriges wie, Jesus ist Messias, er wird wiederkommen, es gibt ein ewiges Gericht, das Reich Gottes ist jetzt schon verfügbar, du hast alles im Reich Gottes, wenn du das nicht hast, ja, dann trägst du die Konsequenzen, aber wenn du das willst, stell dich mit deinem ganzen Leben da rein, lass dich taufen und, weißt du, und du beginnst ein neues Leben. Völlig egal, was deine Familie sagt und so weiter. Das, weißt du, dass die Menschen sich sofort haben taufen lassen, das bezeugt, dass das Teil der Verkündigung war. Das war nicht nur, hey, hier so ein bisschen Evangelium, sondern das war die volle Botschaft. Bam, richtig rein. Und das ist durchs Herz gedrungen. Genau wie in Apostelgeschichte 2, als Petrus gepredigt hat. Und das hat dazu geführt, dass Menschen entgegengesetzt ihrer Kultur ihr ganzes Leben dem Herrn hingegeben haben und das in der Taufe ausgedrückt haben. Das war total hingegeben. Und wisst ihr was, das hat die Bühne bereitet für das, was wir gleich auch lesen werden. Und es ist wirklich so eine Frage auch an uns, so, ne? Wie predigen wir das Evangelium? Habe ich mich echt gefragt. Ja, auch wenn wir da draußen auf den Straßen sind, wie predigen wir das Evangelium? Hey, Gott kommt, um dein Leben ein bisschen besser zu machen. Hey, Gott kommt, um dir irgendwie deinen Platz in der Ewigkeit zu sichern. Weißt du, das ist ja alles, also Gott möchte dein Leben bereichern. Weißt du, das ist ja alles nicht ganz falsch. Aber die Frage ist halt auch, predigen wir genauso auch diese Hingabe und sagen, ey, wenn Gott das für dich getan hat, das Evangelium präsentiert ist, sagen, Jesus ist Gott. Er hat sein Leben für deine Schuld als Opferlamm gegeben. Das Einzige, was du tun kannst, ist das Geschenk anzunehmen und ihm dein ganzes Leben einfach auszuliefern. Dein ganzes Herz zu geben. Und die Taufe ist einfach ein Ausdruck davon. Aber es ist ja klar, dass wir unser Leben hingeben für diesen Gott, der das für uns getan hat. Leute, ich glaube, das wird eine totale Veränderung. Das bringt eine Veränderung. Die Schrift zeigt uns, dass das die Veränderung bringt und dass darin die Kraft liegt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wenn wir das Evangelium predigen und du und ich, wir sind aufgerufen, das Evangelium zu predigen. Dass wenn wir das machen, dass wir so das volle Evangelium predigen, mit einem Aufruf dazu, hey, weißt du was, gib dein Leben Jesus und verschreib dich ihm ganz und komm da als Wasser, lass uns dich taufen lassen. Ey, Und wie gesagt, die Taufe, dass die ganze Stadt quasi sich hat taufen lassen, das ist eben, wir kennen das, sagen wir immer wieder, auch besonders aus Indien, mit der Taufe. Die Bekehrung an sich ist jetzt irgendwie in Indien oder auch in anderen asiatischen Ländern nicht so das Problem, so das gesellschaftliche Problem, zu sagen, ah, ich nehme einen neuen Gott an. Aber in dem Moment, wo Menschen sich taufen lassen, ja, das hat irgendwie eine tiefere Dimension. Mein altes Leben ist mit Christus begraben. Ich stehe auf zu einem neuen Leben, Römer 6. Ich gehöre ganz diesem Herrn, der sein Leben für mich gegeben hat. Hammer. Da ist Gott nicht mehr nur ein nettes Add-on für unser Leben, ja, sondern er wird wirklich die Mitte und das Zentrum. Und ich glaube, das war das, was dann auch dafür geführt hat, dass Gott, dass seine Botschaft bestätigt mit Zeichen und Wundern. Und die Stadt freut sich. Wie schön, dass da Freude in die Stadt gekommen ist. Das ist das Resultat. Das ist doch Hammer, oder? Freude. Freude in der Stadt. Menschen werden heil. Ewigkeit zieht ein. Das Reich Gottes wird sichtbar. Hammer. Danach sehen wir uns doch, ihr Lieben. Und wie gesagt, Simon der Zauberer findet auch scheinbar zum Glauben. Okay, wie er aufgestellt ist, werden wir gleich noch sehen. Wir lesen die letzten Verse bis Vers 25 und nähern uns deutlich mit großen Schritten dem Höhepunkt dieses Kapitels oder dieses Abschnitts. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: Verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hand auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht. Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Absichten vergibt. Denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Da rief Simon erschrocken: Betet ihr für mich zum Herrn, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Nachdem sie in jener Stadt bezeugt und gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus. Hammer. Also, die Nachricht, weil die Erweckung in Samaria greift um sich und Jerusalem hört irgendwann auch durch Social Media davon und die gucken die ganze Zeit den Live-Feed und denken sich, boah, ist das krass, was da passiert. Und dann sagt man sich, alles klar, wir schicken mal hier die Leiter der Gemeinde, Petrus und Johannes, wir schicken die da mal hin und gucken mal, was ihnen noch fehlt. Und es ist spannend, weißt du, weil das ist genau das, was die beiden sehen. Die beiden sehen etwas, was noch fehlt. Und wisst ihr was, das ist zutiefst apostolisch. Der apostolische Dienst ist ein Dienst, der Fundamente legt. Und das ist das, was die beiden gesehen haben. Die beiden haben gesehen, ey, wow, wisst ihr was, ihr seid super, Evangelium verstanden, super. Taufe im Wasser erlebt, stark Zeichen und Wunder gesehen. Wow, das, was euch fehlt, ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist. Dann beten sie für die Gläubigen, sie empfangen den Heiligen Geist. Und wisst ihr, Paulus, der ja auch Apostel ist, der macht genau dieses Prinzip, das Johannes und Petrus gesehen haben, er macht das deutlich. Hören wir zu, Epheser 1, die Verse 13 bis 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt, das, was ihr erlebt habt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wisst ihr was? Es ist doch hochspannend zu sehen, was Apostel Petrus und Johannes hier machen. Ja, sie machen genau das, was Paulus später in Worte verfasst. Es braucht das Hören des Evangeliums. Ja, wie macht man einen Jünger? Hören des Evangeliums, die Predigt. Es braucht einen Prediger, einen Evangelisten, ja, der die Botschaft verkündet. Es braucht Glaube auf den Seiten der Zuhörer. Ja, und Buße, Umkehr von einem Leben ohne Gott. Und wenn sie das verstanden haben, dann ist es klar, dass sie sich taufen lassen. Und dann braucht es das Siegel des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist. Was ist ein Siegel? Ein Siegel ist etwas, ein Brief, das ist das Bild aus der damaligen Zeit. Man macht einen Brief oder man verschließt etwas und dann macht man da ein Siegel drauf und dann ist das mit Autorität versehen. Dann ist das bestätigt oder bekräftigt. Und das ist eine Erfahrung, die Paulus hier für jeden Gläubigen deutlich macht. Sagt, ey, das braucht jeder. Das ist das, was Petrus und Johannes gesehen haben. Ey, das, was euch fehlt, ist der Heilige Geist. Das braucht ihr noch. Und wisst ihr, letztendlich, wofür ist es denn jetzt ein Siegel? Wofür ist es denn eine Bestätigung, eine Bekräftigung? Es ist eine Bestätigung deiner Errettung. Es ist eine zutiefste Bekräftigung, dass du ein Kind Gottes bist. Ja, Jesus, er ist selber im Jordan getauft worden und dann kam die Stimme aus dem Himmel und die Taube, der Heilige Geist, auf ihn. Und die Stimme aus dem Himmel sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und weißt du, genau das brauchen wir alle. Wir brauchen die Taufe, wir brauchen da den Glauben bei unserer Bekehrung. Aber weißt du was, da wo die PS auf die Straße kommen, wo das manchmal so vom Kopf, ja, ich bin beeindruckt und ich verstehe die Botschaft und der Heilige Geist hat mich da auch schon hingeführt, aber wo das so richtig ins Herz rein sinkt. Und damit, ihr Lieben, zur Identität überhaupt erst werden kann in unserem Leben. Dafür braucht es den Heiligen Geist. Das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Der Heilige Geist, er bestätigt, dass du Kind Gottes bist. Und er erfüllt dich mit der Kraft, mit der gotteigenen Kraft. Das ist, was Paulus sagt. Es ist eine Anzahlung des Himmels. Es ist eine Anzahlung unseres Erbes. Und genau das ist eigentlich normales Christsein. Da beginnt eigentlich normales Christsein. Eine totale Sicherheit. Ich bin versiegelt in Gott. Das ist, wie jeder von uns eigentlich in das Leben mit Gott starten sollte. Und wo unser Leben mit Gott dann letztendlich als Fundament drauf aufbaut. Und wo wir Sicherheit drin finden und wo wir Identität drin finden. Und wo die Kraft Gottes für unser eigenes Leben total verfügbar wird. Und ich möchte uns fragen, da wo wir vielleicht, wo wir heute Morgen vielleicht auch sagen, hey, ich weiß gar nicht manchmal, ob ich gerettet bin. Das ist immer ein guter Indikator dafür. Hast du tiefgehende Heilsgewissheit? Weißt du, dass du, wenn du heute sterben wirst, dass du bei Gott sein wirst? Weißt du das zutiefst? Wenn du das weißt, ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn du das nicht weißt, wow, dann lass uns beten, dass der Heilige Geist es dir offenbart. Und deswegen ist es so zutiefst wichtig, gerade an den Anfang von dem Leben mit Gott, wirklich nicht nur getauft zu werden, zu glauben, Buße zu tun, ja, umzukehren zu einem Leben, getauft zu werden, sondern auch die Kraft Gottes zu empfangen, die dir bestätigt, dass du wirklich Kind Gottes bist. Und das ist, was Petrus und Johannes gesehen haben bei diesen Gläubigen. Die sagen, ey, das braucht ihr noch. Und total spannend ist, dass, weißt du, dass das dann einen massiven Unterschied bei den Samaritern noch gemacht hat. Das wird nicht explizit erwähnt von Lukas, aber das ist das, was Simon gesehen hat. Und Simon guckt sie an und ist erstaunt und sagt, wow, jetzt Zeichen und Wunder kenne ich, Freude kenne ich auch, aber das, was jetzt mit diesen Menschen passiert, im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist, das ist mir neu. Und dann bietet er Geld und es kommt zum Vorschein, was die ganze Zeit schon in ihm schlummert. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier Stopp. Weil es auch schon spät, ist okay. Wir machen hier Stopp und wir werden beim nächsten Mal genau an diesem Punkt nochmal weitermachen. Und werden beim nächsten Mal nochmal beten. Aber ich möchte, und nochmal ausführlicher beten, ich möchte uns aber mit diesem Gedanken nochmal, oder diesen Gedanken nochmal zu Ende bringen und uns damit auch diesen Gedanken mit in diese Woche hineingeben. Mit dieser Frage so, hast du das gehört? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ja, hast du dieses Siegel, diese Anzahlung deines himmlischen Erbes? Weißt du, das himmlische Erbe ist, du wirst die Ewigkeit mit Gott zusammen verbringen. Hast du die Anzahlung davon, den Heiligen Geist, hast du das in deinem Leben erlebt, der diese Sicherheit schafft? Eine Sicherheit, die dir niemand mehr nehmen kann. Eine Sicherheit, die bis in den Tod und über den Tod hinausreicht. Eine Sicherheit, die dir ein Lebensfundament verschafft, wo du deinen Glauben drauf bekennen kannst, im Licht von Tod und Verfolgung. Das ist das, was die Apostelgeschichte erlebt hat. Eine Sicherheit, in der du dieses neue Leben jeden Tag neu anziehen kannst. Eine Sicherheit, die nicht mehr nur rational geprägt ist. Ja, ich glaube an Jesus, ich glaube das wirklich, sondern die irgendwie einfach tief in dein Herz hineingefallen ist. Das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist als Siegel wirklich empfangen in unserem Leben.